Daniel hatte uns diesen schönen Einstieg gegeben, Frank hatte ihn aufgegriffen, da habe ich gedacht, greife ich auch nochmal auf. Der Löwe als Zeichen für Gottes Stärke und Macht und so ganz anders sein, als wir sind. Und als Daniel die Predigt gehalten hat, da fiel mir auch noch ein, mir geht es genauso mit unserer Erde, wir leben so gerne hier auf unserer Erde, aber wenn sie bebt, und bei uns bebt sie ja manchmal nur ein bisschen, dann merken wir was von dieser Macht und dieser Unberechenbarkeit. Und so ähnlich geht es mir eigentlich auch manchmal mit Gott, aber ehrlich gesagt sehr selten. Dass er so groß ist, dass er Kraft hat, dass er Herrlichkeit hat, viel schöner als alles, was wir haben. Wir sind ja meistens nur so Nachmacher. Mir fällt es bei der Mode immer auf, ja? Einer fängt an und dann machen alle nach. Aber Gott ist so einzigartig und herrlich und so ganz anders und viel größer. Doch dieser Blick für Gott, der scheint uns manchmal getrübt zu sein und dann bleiben wir bei so einem Mittelmaß. Und wir kennen Gott und wir wissen, wie er tickt. Wir lesen in seinem Wort und wir ahnen, wie er ist und wir bleiben bei diesem Mittelmaß. Und ich sehne mich manchmal so ein bisschen mehr nach so einer Ehrfurcht vor Gott, dass er der Große ist. Und das ist, als ob es mir fehlt. Und wenn ich euch heute hier predige, dann predige ich zuallererst wieder mal mir. Ich habe ein Buch zu dieser Predigt gelesen, Majestät heißt es, von Rainer Harter. Und der kommt sogar zu dem Schluss zu sagen, wenn Gott so Mittelmaß bei uns ist, dann wird es langweilig. Er nimmt das Wort Langeweile in den Mund. Haben wir alle schon gehört, haben wir alle schon tausendmal gehört. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes tausendmal. Und wir kennen alles, wir wissen alles. Aber Gott ist eigentlich so viel größer und so ganz anders. Ja. Und wenn du bei so einem Mittelmaß bist und du weißt, wie Gott ist und ist alles ein bisschen langweilig, dann hilft dir auch nicht der Satz, er liebt dich. Der hilft dir eigentlich nur, wenn du weißt, dass dieser große, herrliche Gott dich liebt. Evelyn Underhill, Anfang 20. Jahrhundert, sagt, wenn Gott so klein wäre, dass wir ihn verstehen, wäre er nicht groß genug von uns angebetet zu werden. Also wenn wir Gott anbeten, da spielt auch wieder dieses Gottesbild so eine wichtige Rolle. Wenn wir in die Bibel reingucken und schauen, wo Menschen Gott begegnen, was ist denn jetzt los? Wenn wir die Bibel angucken und schauen, wo Menschen Gott begegnet sind, dann merken wir immer genau das Gegenteil. Also nur mal Weihnachten, das wisst ihr alle. Der Engel kommt zu Maria und sagt zuerst, fürchte dich nicht. Das ist also so eine große Begegnung. Bei den Hirten sagt er, fürchte dich nicht. Da ist also immer so diese Ehrfurcht mit dabei. Und ich komme zu dem Text, den ich hier in die Folie reingeschrieben habe, zu Mose. Mose hat ja ziemlich viel mit Gott erlebt. Hat ihn selber zu sich sprechen hören. Hat die Plagen erlebt, hat erlebt, wie Gott sie rausführt aus Ägypten, das Meer geteilt, hat Gott erlebt auf dem Berg mit den 10 Geboten. Und dann sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Danach. Und er sagt nicht, sag, lass mich deine Wunder sehen, lass mich sehen, was du tun kannst, sondern er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen und wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Das ist so eine Schlüsselstelle für Juden und Christen, dass wir eigentlich auch wissen, direkt Gott können wir gar nicht sehen. Direkt Gott können wir nicht sehen. Wir können ihn suchen, aber wir können ihm nahe kommen, aber direkt hin, das geht nicht. Aber seine Nähe suchen und so eine Sehnsucht haben, ist trotzdem richtig. Und Mose hat es ja auch gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Geschichte erzählen. Ausgehendes 19. Jahrhundert, USA, Holiness Movement. In der Zeit wurden in den USA die größten protestantischen Denominationen gegründet. Da hat Gott eine Bewegung gegeben, weil Menschen ihn gesucht haben. Ausgehend von Charles und John Wesley. Charles Wesley ganz besonders als Methodist in England noch dazu, hat sehr viel Wert darauf gelegt, auf jeder persönlich sucht den Heiligen. Und dann ist eine Bewegung entstanden, die nach Amerika rübergeschwappt ist und in Amerika ist sie ganz groß geworden und ist die größte Erweckungsbewegung, die wir haben. Sie haben den Heiligen persönlich gesucht und es ist das, ich glaube, eins der ersten Zeiten, wo die Menschen ganz viel in der Bibel gelesen haben. Ehrlich gesagt, früher konnten sie es ja gar nicht. Hatten ja gar keine Bibel. Also bis 1500 hatten nur die äußerst Reichen und Gebildeten und die Klöster. Alle anderen ging ja gar nicht. Die konnten es nicht mal lesen. Ich weiß nicht, wie die Christen waren. Ich stelle mir das manchmal vor. Es ist für mich ganz schwer nachzuvollziehen. Wahrscheinlich ganz viel mit Bildern. Deshalb waren die Kirchen voll mit Bildern. Aber da, im 19. Jahrhundert, lesen die Leute auf einmal Bibel und beten. Und es schwappt nach Europa wieder zurück und es schwappt in Deutschland hinein und es entstehen Bewegungen wie Landeskirchliche Gemeinschaft, Allianzkonferenz von Blankenburg, auch die Brüdergemeinden entstehen in dieser Zeit und es entstehen Bibelgesellschaften, die anfangen, Bibeln zu drucken. Billig, damit Leute sie lesen können. Also, wenn wir Gott suchen, ist da eine Bewegung. Der Ruf nach Heiligung ist also jetzt ein verständlicher in unserer Predigt. Aber, jetzt kommt mein kleines Aber, auch in den ganzen Holiness Movements, es geht ganz schnell, dass es zu einem Muss kommt. Also, du musst zum Hauskreis gehen. Wenn du nicht im Hauskreis bist, bist du nicht richtig. Du musst Bibel lesen. Du musst den Zehnten geben. Und ihr könntet jetzt noch fortfahren, was du alles musst. Und dann denkst du am Ende, du hast es gemacht. Du hast dich heilig gemacht. Da wird alles, was ich jetzt sage und euch empfehle, soll bitte nicht so verstanden werden als du musst, sondern suche selber, was dir hilft und wo du Gott suchst. Also Matthias hat sich nicht gefreut, dass ich das Bild genommen habe, aber ganz ehrlich, man sieht hier, wie die Sonne auf sein Gesicht scheint und darum geht's. Wenn wir Gott suchen, dass er uns anstrahlt und uns verändert. Wie die Sonne dich braun macht und deine Knochen gesund macht durch Vitamin D. So ist es, wenn wir uns Gott aussetzen. Dass er uns verändert, uns innerlich schön macht. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Zwei Hauptwege. Habe ich, einmal ist es das Bibellesen, einmal ist es das Gebet und ich möchte ein bisschen darüber reden. Ich ahne nicht, wer von euch Bibel liest, wie viel ihr lest, ob ihr vielleicht die Losung lest oder vielleicht irgendwas auf dem Smartphone oder ob ihr viel lest, keine Ahnung. Aber ich habe eine Stelle gefunden im Neuen Testament, die ist mir bei der Vorbereitung so ins Auge gesprungen. Mitten in der Stelle, wo es um Männer und Frauen geht und so, kommt ja der Vergleich Christus und die Gemeinde. Und er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Da kam bei mir gleich so ein Bild und das habe ich euch einfach mal gemalt. So eine Badewanne voll mit Wörtern. So rein genießen, Gottes Wort einfach genießen, Vollbad. Damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken und Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. Gottes Wort, die Heilige Schrift. Manchmal ist sie schwer zu verstehen. Das weiß ich. Und ich weiß es gerade auch, weil ich mit Kindern arbeite. Ich habe gerade letztens wieder eine Arbeit geschrieben, 4. Klasse, ist bei uns im Lehrplan Jakob. Die Geschichte erzählt und es ist die schwere Geschichte. Jakob kämpft mit einem Mann, der zugleich Gott war und dann kriegt er den Namen Israel, Gotteskämpfer. Und dann sollten die Kinder in der Arbeit nur so ein paar Bilder, so Inhaltsangaben machen. Es war eine kleine Aufgabe. Und Richard schreibt, Jakob kämpft mit einem Mann, der zufällig Gott war. Ich sage, es ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Gerade die Stelle ist echt schwer zu verstehen, wie Gott so da drin wirkt. Und trotzdem möchte ich uns Mut machen, einzutauchen in Gottes Wort, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es uns verändert, auch wenn wir noch so viel Veränderungen brauchen, aber es verändert uns. Stell dir vor, ich lese über Geduld und dann gehe ich in die Schule und dann bin ich bestimmt wieder ein bisschen ermutigt, doch wieder mit diesem und jenem Schüler mehr Geduld zu haben. Stell dir vor, ich lese über Vergeben und dann kommt mir wieder irgendwas in den Kopf und dann bin ich ermutigt, es doch wieder zu tun. Stell dir vor, ich lese im Alten Testament, dass die Sache mit dem Flüchtling schon immer ein Problem war und dann bin ich ermutigt, doch wieder anders darüber zu denken. Oder ich lese über Heilung und mir geht es gerade nicht gut und es ermutigt mich, doch dafür zu beten oder sogar jemanden beten zu lassen. Also ich bin davon überzeugt, dass es in uns wirkt, auch wenn wir es oft nicht so spüren. Es rutscht uns so raus. Es erscheint uns so, als ob es gar nicht viel ausmacht, dass wir Bibel lesen. Kommt ein Gläubiger zu einem alten Eremiten in die Wüste und sagt, ich habe schon so viel gelesen und so viel studiert, aber es ist so, als ob gar nichts in mir geblieben ist. Und der Eremit sagt, nimm meinen guten Binsenkorb und hol Wasser. Und er holt Wasser und als er ankommt, ist nichts mehr da. Sagt der Eremit, geh nochmal. Und er beeilt sich, nichts mehr drin. Und auch beim letzten Mal, ein drittes Mal musste er noch gehen und es war kein Wasser drin geblieben. Und der Eremit sagt, schau dir mal den Korb an. Sieht da nicht schön aus? Richtig sauber wieder. Vielleicht ist nur eine kleine Geschichte, aber vielleicht hilft es euch. Ihr werdet viele Worte lesen und sie wieder vergessen und nicht mehr wissen. Aber es tut was mit uns. Die Heiligungsbewegung ist ja auch eine Reinigungsbewegung. Und in den letzten Jahren hat sich mein Bibellesen ein bisschen verändert. Ich habe jahrelang immer die Losung gelesen und immer den fortlaufenden Text. Ich vermute 30 Jahre lang. Also da war ich ziemlich treu. Und dann kam die ganze Smartphone-Geschichte. Da habe ich gedacht, da mache ich mir auch eine Bibel drauf. Keine Ahnung davon, habe es Christian gegeben, habe gesagt, mach mir mal eine Bibel drauf. Da hat er mir ein schönes Programm darauf gezaubert und das Erste, was das Smartphone mir sagte, Bibel in einem Jahr. Da habe ich gedacht, Mann, die Bibel ganz durchgelesen, hast du das letzte Mal in der Bibelschule? Da war ich 18. Also habe ich angefangen. Und das Gute war, die war auch noch, die hat es mir vorgelesen und ich konnte mitlesen. Also die hat mir so eine gewisse Geschwindigkeit gegeben. Das hat mir große Freude gemacht und ich habe einiges wieder neu entdeckt, was ich überhaupt nicht mehr wusste, weil ich eine Bibel in einem Jahr gelesen habe. Und dann war die Bibel vorbei. Dann brauchte ich was Neues und kriegte wieder ein Buch in die Hand und diesmal ganz anders von Hans-Peter Wolfsberger. Der hat ein Haus der Stille hier in Deutschland und der hat immer einen Text, eine ganze Woche. Da ist es also nicht so den Überblick bekommen, sondern mal ein bisschen genauer. Jeden Tag ein anderes Wort betrachten oder einen anderen Halbsatz betrachten. Und jeden Tag so ein bisschen nur einen kleinen Text. Letzte Woche hatten wir eine Weiterbildung und es ging. Wir haben eine Schule, Grundschule mit Inklusion, also wir haben ziemlich schwierige Kinder zum Teil in unserer Schule in Oelsnitz. Und wir waren in der Ergotherapie und es ging um Konzentrationsübungen und was wir machen können. Und eine Übung, da musste ich gleich wieder an meine Predigt denken. Wenn sich die Kinder nicht konzentrieren können, sollen sie alles, was sie tun, sozusagen immer halblaut mitsprechen. Immer ansagen, was jetzt dran ist. Und das dann langsam verinnerlichen, um sich innerlich sozusagen, was jetzt dran ist, dir immer zu sagen. Ganz einfache Übung. Ich stehe jetzt auf, ich ziehe mir zuerst meine Socken an, ich ziehe mir dann die Hose an oder so weiter. So wirklich ganz simple, einfache, sich sagen, was jetzt dran ist, um es nicht zu vergessen, sich zu konzentrieren. Und ich glaube, dass es mir persönlich, weiß nicht, wie es bei euch ist, auch hilft, wenn ich mir die Bibel halblaut vorlese, dass ich konzentrierter bin. Dass ich also auch alleine sein muss, um irgendwo mir die Bibel zu lesen. Innerlich dabei sein. Eine kleine Sache noch, was ich auch ganz schön finde, ist, wenn man Dinge aus dem Kopf lernen kann, damit man sie hat. Ich habe letztens gelesen von einem chinesischen Hauskreis, die weiter nichts machen als Bibel lesen. Jeder immer den gleichen Satz ringsherum, bis der ganze Abschnitt durchgelesen ist und dann lesen es so oft, bis alle alles können. Ist cool. Ich bin leider nicht so gut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem Alter. Jetzt kann man nicht mehr so gut lernen, habe ich den Eindruck. Aber immerhin, immer noch, ich bin gerade bei Psalm 27. Ich kann ihn immer und immer wieder lesen, dass es ein bisschen tiefer rutscht, dass es in mir drin ist als ein Schatz. Und als letztes von der Bibel, habe diese Woche mit unseren Freunden in Afrika telefoniert, die dort Missionare sind. Und die hatten gerade wieder ein Seminar und haben festgestellt, die Afrikaner lesen ist bei denen oft nicht so gut. Und wir sagen ja immer, die Bibel muss in alle Stammessprachen übersetzt werden und dann kommt Jesus wieder, gibt es ja so einen Vers. Und da wird ja wirklich viel gearbeitet von Wycliffe Bibelgesellschaft, die Stammessprachen alle zu erkunden. Das Problem ist, die sind alle nicht verschriftlicht. Das heißt, die Missionare übersetzen die Stammessprache, verschriftlichen die neu und dann geben sie denen das, aber die haben ihre Sprache noch nie schriftlich vor sich gehabt. Und dann stellen sie die Bibeln aufs Regal. Das war's. Und dann haben die Wycliffe-Leute mitgekriegt, funktioniert viel besser, wenn wir denen die Bibel erzählen. Das ist eine orale Kultur, die sprechen. Die wollen nicht hören und lesen, die wollen sprechen. Und die haben ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Bibel weiterzuerzählen und auf Tonträger zu sprechen. Also Bibel zu übersetzen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist unsere Kultur mehr und mehr auch nicht eine Kultur des Lesens, sondern des Hörens und wohl dem, der sich da im Internet gut auskennt und gute Seiten weiß und kann sich da was vorsprechen lassen. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal laut gebetet habt? Ich? Ja. Ich bin ja im kleinen Dorf in Brandenburg aufgewachsen. Wir hatten einen Montags-Bibel-Gebetskreis. Und ich habe ein paar Wochen, glaube ich, gebraucht und war innerlich immer schon so ganz schön angestrengt. Und irgendwann habe ich mich getraut, laut zu beten. Aber beten verändert sich auch. Manchmal ist man es so gewöhnt, laut zu beten, und man betet oft das Gleiche. Und es ist gut, auch nochmal so ein bisschen zu gucken: Herr, was möchtest du jetzt mit meinem Gebetsleben machen? Wie möchtest du, dass ich beten soll? Ich glaube, eine der häufigst praktizierten Gebete ist die Fürbitte, für andere Leute zu beten. Darüber will ich also jetzt nicht sprechen. Und wir versuchen hier in der Gemeinde den Lobpreis zu haben, wo wir wirklich Gott anbeten mit Liedern. Aber wenn wir zu Jesus schauen, dann hören wir bei Jesus eher so das einsame Gebet. Jesus sagt, Matthäus 6, geh in dein Kämmerlein, wenn du betest, nicht vor Leuten. Er selbst ging an einsame Orte. Und auch an dem letzten Abend, im Gethsemane, nimmt er zwar ein paar Jünger mit, aber geht immer noch ein bisschen weiter und betet alleine. Also dieses Gebet, alleine vor Gott zu sein, auf Gott zu hören, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Die Stille suchen. Und Teresa von Avila, eine große Beterin, sagt: Beten ist Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gerne zusammenkommen, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Ich übe seit einer Zeit, einfach nur still zu sein vor Jesus. Wir haben im Wohnzimmer so ein schönes Bild, das hat meine Freundin von mir gemalt, wo man so ein bisschen den Auferstandenen sieht. So mein Platz. Einfach nur still zu sein. Aber leider bin ich so ein Typ, der dann im Kopf gleich das volle Kopfkino hat. Geht's voll ab bei mir. Da ist die Woche dann voll drin, Schule, Geschäft und alles, was noch zu Hause gemacht werden muss. Also es fällt mir echt nicht leicht, still zu sein und ganz wenig zu beten. Nur so Sätze wie Jesus, mein Herr, oder du bist jetzt da und ich bin auch da. Oder so wie, Herr, was willst du mir sagen? Wirklich die Stille zu suchen. Fällt mir nicht leicht. Manchmal schreibe ich mir Gebete auf und versuche auch da immer zu hören, aber es fällt mir nicht leicht. Und trotzdem will ich euch dazu ermutigen, einfach mal zu hören, was innerlich Gott zu euch sagt, wenn ihr betet. Weil ich glaube, das sind sehr ermutigende Worte, die Gott uns da sagt. Also ich habe aus meinem Gebetsbuch jetzt ein paar Sätze rausgeschrieben für euch als Zitat, ohne euch das zu erzählen, worum es da im Gebet ging. Ihr wisst, es ist jetzt so mein innerstes Hören. Du bist unendlich geliebt und nicht gejagt. Du bist mein Eigentum und dein Platz ist bei mir. Einen anderen Tag, vieles reift in dir und dann ist die Entscheidung leicht. Einen anderen Tag, verschwende Zeit mit mir, das andere ist schon so stark in dir. Einen anderen Tag, ich liebe dich, Leistung zählt bei mir nicht zuerst. Bleib gelassen, auch bei deinen Fehlern. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles immer hundertprozentig Gott ist, aber ich will euch ermutigen, auf Gott zu hören, weil das sind Worte, die uns fehlen, wenn wir nicht in die Stille gehen. Ihr merkt schon, alles Bibellesen, alles Beten geht immer darum, ihn zu suchen und versuchen, ein bisschen in seine Nähe zu kommen und uns von ihm bestrahlen zu lassen. Eine andere Form noch, nur kurz. Wir hatten vor Jahren hier mal Matthias Burhenne und der hat uns einen Vortrag, das war am Samstagnachmittag, weiß ich noch, über Stillsein vor Gott und Beten und ihn suchen. Und dann hat er damals gesagt, er geht raus und macht einen ganzen Tag Wanderung mit Gott. Ganz alleine Wanderung mit Gott. Und seitdem habe ich das ab und zu mal, ich kann es nicht oft machen, aber ab und zu mal im Jahr gehe ich raus und nehme mir so einen Vormittag, wo ich einfach nur wandere. Und also ein paar Dinge, die mir dabei wichtig sind. Zu Hause lenkt mich dabei nicht ab, weil ich nämlich draußen bin. Sehe ich nichts, was gerade rumsteht. Und dann hat es für mich noch eine ganz andere Dimension, nämlich, dass ich in der Natur die Schöpfung sehe. Und die Schöpfung ist so ein Weg, wieder ins Staunen zu kommen, nämlich über die Größe und Weite. Ich liebe besonders Berge, wo ich einen guten Blick habe. Ich liebe nicht so sehr die Waldwege, sondern ich liebe das Weite, weil es mir ein Blick ist für Gottes Weite und wie er alles gemacht hat. Und wenn ihr in der Bibel lest, werdet ihr mitkriegen, dass viele Leute, wenn sie ein Problem hatten, sich zuallererst auf den Schöpfer bezogen haben. Du bist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Sagen sie zum Beispiel, als sie für Petrus im Gefängnis beten. Also du hast diese große Kraft der Schöpfung, du hast heute noch Kraft. Das nur mit dem Rausgehen. Dieses Bild habe ich geklaut von Thomas Harry und das als letztes Beispiel möchte ich euch kurz lesen. Thomas Harry ist ein Theologe aus der Schweiz und schreibt öfter in Zeitschriften in Deutschland. Jedes Jahr definiere ich ein Gebet um Veränderung, das sich auf meinen ganzen Bereich meines Lebens bezieht, in dem ich nachreifen möchte. Übrigens ein tolles Wort für Heiligung, oder? Nachreifen. Da ist schon was gereift, da ist schon eine Frucht da, aber die braucht noch ein bisschen. Bei meinem ersten Jahresgebet vor vielen Jahren ging es um Großzügigkeit. Ich schrieb folgendes Gebet auf eine kleine Karte, die ich fortan bei mir trug. Mache aus mir einen großzügigen, freigebigen Menschen. Unzählige Male betete ich in den folgenden 12 Monaten dieses kurze Gebet. Anlass dazu war die wenig rühmliche Einsicht, dass ich zur Knausrigkeit neigte, besonders gegenüber meiner eigenen Familie. Während ich ohne Bedenken die eine oder andere Anschaffung mir gönnte, die ich als notwendig erschien, vor allem Bücher, rechnete ich bei den angemeldeten Bedürfnissen von Karin und meinen 3 Töchtern hin und wieder vor, welches Budget wir hatten. Eines Tages, auch nach den entsprechenden Rückmeldungen meiner 4 Frauen, gestand ich mir ein, du bist geizig, aber nur anderen gegenüber. Und wie verändert man sich selbst in einem solchen Punkt? Ich misstraute meinen eigenen Möglichkeiten und formulierte mein erstes Jahresgebet. Mir war bewusst, dass gute Vorsätze und Willenskraft nicht ausreichten. Dieses Nachreifen erfordert eine Herzensveränderung, die ich mir selbst nicht geben konnte. Aber eins wollte ich: bereit sein. Die Tür zur Veränderung so weit öffnen, wie mir möglich war. Dem Geist die Führung überlassen. Also betete ich ein Jahr lang um ein großzügiges Herz. Und nach diesem Jahr fragte ich meine Frau mit erwartungsvollem Blick, ob sich ihrer Meinung nach schon etwas verändert hätte. Sie lächelte mich vielsagend an und meinte nur: bitte noch ein Jahr. Nach 2 Jahren spürte auch meine Familie die Veränderung. Und darum geht es bei dem Ganzen: Bibel lesen und beten, ihm näher zu kommen und sich von ihm verändern lassen. Frank hat letzte Woche schon gesagt, es ist eine Partnerschaft. Und ich finde, das Gleis ist genauso das richtige Bild dafür. Es wird immer weitergehen, du wirst nie am Ende sein. Auch im hohen Alter brauchst du Veränderung. Und wenn es die Veränderung ist, dass du einfach positiv annehmen kannst, dass die Jungen es anders machen. Also wir sind jetzt Oma und Opa, naja, manchmal, die Jungen machen es eben anders. Fertig. Ja, Veränderung brauchen wir immer. Und es sind 2 Schienen. Es ist mein Wille zur Heiligung, Zeit, die ich investiere, aber es ist Gottes Gnade, das Eigentliche. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade in mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Gnade ist nicht statisch, ist nicht, ich vergebe dir und dann sieh zu. Sondern Gnade ist dynamisch. Es ist seine Gnade, die in dir wirkt, wenn du willst. Das ist das Gleis. Ich würde gerne beten. Jesus, du hast uns zu Heiligen gemacht. Jesus, wir stehen an deiner Seite als Heilige und trotzdem wissen wir alle, wir haben es so nötig, uns weiter von dir verändern zu lassen. Von dir, dem großen, herrlichen, schönen Gott. Dir näher zu kommen, Herr, das ist so unsere Sehnsucht und auch unser Wunsch. Und wir bitten dich, Herr, um diese Gnade, dass du in uns weiter wirkst. Wir halten unsere Arme offen, dass du uns beschenkst, Herr, mit deiner Gnade der Veränderung.